Stell dir mal vor, du wachst mitten im tiefsten Winter auf, der Wind pfeift so richtig und jemand hat über Nacht einfach das komplette Dach deines Hauses abgerissen.
Oh wow, okay, das ist ein ziemlich drastisches Bild direkt zum Einstieg.
Ja, aber stell dir das mal vor. Die Wände stehen noch, aber du bist den Elementen halt völlig schutzlos ausgeliefert. Und genau dieser Schockzustand, das ist aktuell die Realität für den Waldboden im Kärntner Mölltal.
Mhm.
Willkommen bei The Deep Dive. Wir schauen uns heute extrem spannende Forschungsberichte der Plattform wald1.at an und unser Fokus liegt auf einer, ja man kann schon sagen, absoluten Ausnahmesituation.
Absolut, ja.
Es geht um die Krise der alpinen Schutzwälder und den fast schon unmöglichen Versuch, riesige Kahlflächen an extrem steilen Hängen irgendwie wieder zum Leben zu erwecken.
Genau, und dieses fehlende Dach aus deiner Metapher, also das intakte Kronendach des Waldes, das ist wirklich der zentrale Dreh- und Angelpunkt bei der ganzen Sache.
Mhm.
Wenn man sich diese Berichte von wald1.at mal im Detail ansieht, wird unfassbar schnell klar, dass die Förster da oben nicht einfach nur, naja, ein paar Bäume pflanzen.
Eben, das ist kein gemütliches Aufforsten im Stadtpark.
Überhaupt nicht. Die stehen vor der gigantischen Aufgabe, ganze bewohnte Täler vor Lawinen und Muren zu bewahren. Die müssen da fast schon wie ökologische Architekten vorgehen, weil die Natur im Hochgebirge verzeiht einfach keine Fehler mehr.
Lass uns das mal aufschlüsseln. Bevor wir verstehen können, warum man da architektonisch eingreifen muss, müssen wir uns ansehen, wie dieser grüne Schutzschild überhaupt, naja, in sich zusammenbrechen konnte.
Mhm.
Und die Quellen zeigen da ziemlich unmissverständlich auf historische Fehler. Also vor allem auf diese extrem anfälligen Fichtenmonokulturen.
Ja, genau. Vor allem in Lagen so unter 1000 Metern Seehöhe.
Richtig. Und diese Bäume stehen da ja nicht, weil die Natur sich das so ausgedacht hat, sondern weil das historisch für die Forstwirtschaft den besten Ertrag brachte, oder?
Absolut. Die Fichte wächst halt wahnsinnig schnell, der Stamm ist schön gerade, das Holz lässt sich perfekt verarbeiten. Das war lange der Brotbaum der Forstwirtschaft. Aber anatomisch gesehen, und das ist jetzt der Knackpunkt, ist die Fichte ein Flachwurzler.
Das heißt, die Wurzeln gehen gar nicht tief in den Berg rein?
Nee, gar nicht. Ihr Wurzelsystem breitet sich eher wie so ein flacher Teller dicht unter der Erdoberfläche aus.
Okay.
Und durch diese ganzen zunehmenden Hitze- und Trockenperioden in den letzten Jahren sinkt natürlich der Grundwasserspiegel ab.
Ah, und die Wurzeln kommen nicht mehr ans Wasser.
Exakt. Die Fichte sitzt sprichwörtlich auf dem Trockenen. Und ohne ausreichend Wasser kommt dann einfach der Saftfluss im Baum komplett zum Erliegen.
Was ja dann diesen entscheidenden Abwehrmechanismus blockiert, wenn sich da jetzt so ein Borkenkäfer durch die Rinde bohrt, macht die Fichte ja normalerweise, also wenn sie gesund ist, die produziert Harz, oder?
Genau, die drückt das Harz raus und ertränkt den Eindringling quasi oder schiebt ihn einfach wieder raus.
Aber ohne Wasser kein Harz.
Richtig. Der Baum verliert seine komplette physiologische Widerstandskraft. Der steht da und kann sich null wehren.
Und in diesen ohnehin schon total geschwächten Zustand krachen dann auch noch extreme Wetterereignisse rein. Also wir sprechen hier von echten Orkanen, wie Paula im Jahr 2008 oder Vaia 2018.
Ja, Vaia war extrem.
Die rasieren ja teilweise ganze Berghänge ab. Die treffen auf Bäume, die im trockenen Boden sowieso keinen Halt mehr haben. Da fliegen die rein und reißen gewaltige Löcher in die Bestände.
Und was da passiert, das ist das eigentlich Faszinierende, wenn wir uns die Kaskade ansehen. Das viele Wurf- und Bruchholz, das dann da kreuz und quer am Boden rumliegt.
Das ist der Jackpot für den Käfer, oder?
Der absolute Jackpot für den Buchdrucker, ja. Das ist eine bestimmte Borkenkäferart. Durch diese langen, warmen Sommer mittlerweile entwickelt der Käfer problemlos mehrere Generationen pro Jahr.
Wahnsinn. Ich habe da eine Zahl aus den Berichten im Kopf, die mich echt umgehauen hat. Nach diesem Sturm Vaia hat man in Nordostitalien so Pheromonfallen aufgestellt, um zu checken, wie viele Käfer da unterwegs sind.
Mhm.
Und der kritische Notfallgrenzwert liegt wohl bei so 8000 Käfern pro Falle im Jahr.
Genau, bei 8000 schrien schon alle Alarmglocken.
Und weißt du, wie viele sie gezählt haben? In manchen von diesen Fallen waren bis zu 200.000 Borkenkäfer.
Ja, das ist das 25-fache des absoluten Limits. Das ist absurd.
Ja, hast du doch keine Chance mehr.
Null. Bei solchen Populationsdichten spielt es auch überhaupt keine Rolle mehr, ob da noch irgendwo am Rand eine starke, gesunde Fichte steht. Die schiere Masse an Käfern überrennt wirklich jede natürliche Abwehr.
Mhm.
Wir haben hier also eine komplett ungebremste Kaskade. Es fängt an mit den abiotischen Faktoren, also Trockenheit, Hitze, dann der Wind, der das System aufbricht.
Und dann kommen die biotischen Faktoren, also die Käfer.
Ganz genau. Das geht nahtlos in diese biotische Katastrophe der Käfermassenvermehrung über. Und das Endresultat, das wir dann haben, sind extrem steile, komplett vegetationslose Flächen am Berg. Da steht einfach nichts mehr.
Okay, aber hier drängt sich beim Lesen unweigerlich eine Frage auf. Und ich wette, das fragst du dich als Hörer jetzt auch. Wenn die Fichte auf diesen Kahlflächen offensichtlich absolut keine Zukunft hat,
ja,
warum rückt man dann nicht einfach morgen früh mit einem riesigen Team aus und bepflanzt die Hänge sofort mit klimafitten Arten? Ich lese immer wieder von der Weißtanne oder der Rotbuche. Das sollen ja so die ultimativen Zukunftsbaumarten sein.
Mhm.
Also einfach Tannensamen in den Boden, Problem gelöst. Warum macht man das nicht?
Ja, das klingt logisch, aber das Mikroklima auf so einer Kahlfläche lässt das schlichtweg nicht zu. Das ist eine absolute Todesfalle für diese Bäume.
Eine Todesfalle? Warum?
Naja, Weißtanne und Buche sind sogenannte Schlusswaldarten.
Was heißt das?
Das heißt, evolutionär haben die sich darauf spezialisiert, ganz langsam im Schatten und unter dem Schutz eines alten, etablierten Waldes aufzuwachsen.
Ah, die brauchen also dieses Dach, das jetzt fehlt.
Exakt. Wenn dieser Schirm durch Sturm und Käfer plötzlich weg ist, haben wir auf der nackten Fläche tagsüber extreme Bedingungen. Die Sonne brennt da ungefiltert auf den Boden.
Mhm.
Die UV-Strahlung ist enorm, die Temperaturen gehen durch die Decke und diese feine, wertvolle Humusschicht wird regelrecht weggesenkt. Die zersetzt sich rasant.
Das ist, als würde man versuchen, eine total empfindliche, schattenliebende Zimmerpflanze mitten in der Wüste auszusetzen.
Ein ziemlich guter Vergleich. Und es wird noch schlimmer. Nachts schlägt das Pendel nämlich extrem in die andere Richtung aus.
Inwiefern?
Ohne diese Baumkronen, die die Wärme normalerweise wie so eine dicke Decke am Boden halten, strahlt die ganze Energie nachts ungehindert ins Weltall ab. Die kalte Luft ist schwerer. Die fließt dann den Hang hinab und staut sich an irgendwelchen Hindernissen.
Und das bildet dann diese, wie hießen die im Bericht, Kaltluftseen.
Ganz genau, Kaltluftseen. Da herrschen dann im Tal oder in diesen Senken plötzlich zweistellige Minusgrade.
Mitten im Frühling?
Ja. Stell dir vor, du hast da jetzt im Mai deine kleinen, empfindlichen Weißtannensetzlinge mühsam gepflanzt. Und dann schlägt so ein Spätfrost zu. Das Wasser gefriert einfach direkt in den frischen, grünen Trieben.
Oh nein.
Die Zellwände der jungen Triebe platzen auf, der Baum verliert seinen Leittrieb, also die oberste Spitze.
Und dann wächst er nicht mehr worden.
Naja, wenn das Jahr für Jahr passiert, wächst die Tanne nicht mehr in die Höhe, sondern sie verbuscht eher. Man nennt das Zwieselbildung.
Zwieselbildung, okay.
Das raubt dem kleinen Baum jegliche Vitalität. Er stagniert völlig und geht letztendlich ein.
Und selbst wenn die kleine Tanne diesen Frost irgendwie überlebt, wartet am Boden ja direkt der nächste Endgegner, oder? Ich habe davon Gras gelesen.
Oh ja, die floristische Konkurrenz. Ohne das schattende Kronendach explodieren Hochstauden und Gräser auf diesen Freiflächen förmlich.
Also normales Gras?
Naja, so Sachen wie das Waldreitgras oder auch ganz einfache Himbeersträucher. Die schießen auf einmal einen Meter oder mehr in die Höhe und überwuchern diese winzigen Keimlinge komplett.
Die klauen denen quasi Licht und Wasser.
Richtig. Licht, Wasser, Nährstoffe, alles weg. Und im Winter wird genau dieses wahnsinnig hohe Gras dann zur tödlichen Falle.
Weil der Schnee drauf fällt.
Genau. Der schwere, nasse Schnee drückt dieses ganze Altgras platt nieder. Die kleinen Bäumchen, die da drunter stecken, leiden extrem unter Luftabschluss. Da entsteht so ein ganz feuchtes, stickiges Mikroklima, was Pilzinfektionen massiv begünstigt.
Ach krass. Die ersticken da drunter quasi.
Ja, und verfaulen fast schon. Aber das noch viel größere Problem in diesen Steillagen, von denen wir hier im Mölltal reden, ist das sogenannte Schneegleiten.
Schneegleiten? Das klingt, als würde der ganze Schnee abrutschen.
Tut er auch. Das lange Gras wirkt unter der dicken Schneedecke wie pure Schmierseife.
Ah, okay.
Da sind ja jetzt keine großen Baumstämme mehr, die wie Pflöcke im Hang stecken und den Schnee festhalten. Also fängt dieses gesamte riesige Schneebrett an, ganz langsam talwärts zu rutschen.
Wie so eine Art schleichende Lawine.
Exakt. Und die wirkt wie grobes Schmirgelpapier. Das rasiert einfach alles auf seinem Weg bis auf den blanken Fels runter. Die jungen Bäume werden entweder unwiderruflich abgeknickt oder der Schnee reißt sie direkt mitsamt den Wurzeln aus dem Hang.
Puh, okay. Das heißt, auf der nackten Fläche Pflanzen ist ein garantiertes Todesurteil für den Wald von morgen. Da müssen die Förster die Natur jetzt irgendwie austricksen, oder? Dieses Klima künstlich manipulieren.
Genau das müssen sie. Und da greifen sie tief in die Trickkiste der Biologie. Der Schlüssel dazu ist das sogenannte Vorwaldkonzept.
Vorwald. Also ein Wald vor dem eigentlichen Wald.
Richtig. Man fängt überhaupt nicht mit der Weißtanne oder Buche an, sondern man schickt erstmal die ganz harten Jungs vor, die Pionierbaumarten.
Wer ist das so?
Birke, Vogelbeere, Lärche. Diese Arten lieben das pralle Licht auf der Kahlfläche. Die wachsen extrem schnell und vor allem ertragen die Frost und extrem miese Böden.
Und da stand ein wahnsinnig faszinierendes Detail in der Studie. Dieser eine biologische Hack, die Schneesaat.
Oh ja, das ist genial.
Anstatt da jetzt hunderte von Leuten mit Schaufeln in diesen mörderischen Steilhang zu schicken, streuen die Forstwirte die Samen von diesen Pionierbäumen einfach im späten Winter direkt auf den schmelzenden Schnee.
Das klingt erstmal völlig verrückt, oder?
Ja, aber anscheinend zieht das abfließende Schmelzwasser den Samen dann von ganz alleine tief in den feuchten, aufgeweichten Boden rein. Das ist doch extrem effizient.
Das ist es. Und nach einigen Jahren wachsen da kleine Birken und Vogelbeeren heran. Und die bilden dann den rettenden Ammenschirm.
Ein Ammenschirm, okay. Weil die quasi als Amme für die anderen Bäume dienen.
Genau, sie brechen den harten Wind, sie mindern diese extreme nächtliche Kälteabstrahlung, senken die Spätfrostgefahr und ganz wichtig, sie halten durch ihr eigenes, schnell wachsendes Wurzelwerk endlich wieder den Boden und den Schnee fest.
Und erst dann, unter diesem künstlich gebauten Mikroklima, holt man die Weißtanne raus.
Erst dann geht man in Phase 2 und bringt Tanne und Buche ein. Ja.
Wobei man die ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch nicht einfach wie so ein Schachbrettmuster über den Berg verteilt pflanzt.
Nee, bloß nicht. Keine starren Reihen wie beim Spargelstechen im Flachland. Die Berichte betonen hier massiv das Konzept der Rottenpflanzung.
Rotten? Also wie eine Rotte Wildschweine.
Genau, eine dichte Gruppe. Man setzt die Bäume in so Gruppen von etwa 30 Stück ganz eng zusammen.
Warum so eng? Nehmen die sich da nicht den Platz weg?
Am Anfang nicht. Man sucht sich für so eine Rotte den absolut besten Mikrostandort am Hang aus. Vielleicht genau im Windschatten von einem großen Felsen oder in so einer kleinen Geländemulde.
Ah, clever.
Und in diesen Mischwaldinseln baut man das dann so auf. Ganz außen pflanzt man die robusten Pionierbäume als Windbrecher und Schutzschild. Und geschützt im Zentrum dieser Rotte wachsen die empfindlichen Tanne.
Das ist ja wie so eine kleine Festung.
Genau. Durch diese Dichte entsteht innerhalb der Rotte superschnell ein eigenes, feuchtes Waldinnenklima. Und im Winter können sich die kleinen Bäume quasi gegenseitig abstützen, wenn der Schneedruck von oben kommt.
Da wird's jetzt aber wirklich interessant. Es gibt nämlich noch ein Detail bei den Samen, das mich beim Lesen total umgehauen hat. Die Herkunftssicherheit.
Ah ja, ein extrem kritischer Punkt.
Die klimatische Toleranz von diesen Bäumen ist offenbar winzig, oder? Ich dachte immer, ein Fichtensamen ist ein Fichtensamen.
Schön wär's. Das ist ein fataler Irrtum.
In der Quelle steht, ein Samen von einer Fichte, die auf 800 Metern Höhe wächst, der stirbt, wenn man ihn auf 1200 Metern einpflanzt. Wir reden da von einer Toleranz an der Waldgrenze von gerade einmal plus minus 100 Höhenmetern.
Wahnsinn, oder?
Ja. Warum ist das so?
Das ist reine Genetik. Wenn das Saatgut von einem Baum kommt, der weiter unten im Tal gewachsen ist, wo es wärmer ist, dann treibt dieser kleine Setzling oben am Berg im Frühjahr viel zu früh aus. Er denkt quasi, es wäre schon Mai, dabei ist da oben noch tiefster Winter.
Und dann kommt der Frost und zack.
Zack, alles erfroren, die ganze harte Arbeit und das viele Geld waren komplett umsonst. Deshalb muss man zwingend extrem standortangepasstes regionales Saatgut verwenden.
Okay, das leuchtet ein. Aber eine Sache an diesen neuen Konzepten wirkt für mich als Laien erstmal völlig befremdlich.
Was meinst du?
Naja, die Forschung rät dazu, die kaputten, vom Käfer völlig zerfressenen Bäume absichtlich nicht aus dem Wald zu räumen.
Ah, du meinst die Querleger?
Genau, man lässt die als Querleger liegen. Man sägt die ab und legt die quer zum extrem steilen Hang. Warum um Himmels Willen lässt man das tote Holz da liegen?
Das ist ein Punkt, wo wir das große Ganze betrachten müssen. Sobald die Borkenkäfer aus dem toten Holz ausgeflogen sind, geht von diesem Stamm ja überhaupt keine Infektionsgefahr mehr für andere Bäume aus.
Okay, der Käfer ist weg.
Der Käfer ist weg und was bleibt, ist ein unbezahlbares Werkzeug für uns. Dieser dicke, tote Stamm, der da quer am Hang liegt, durchbricht rein physikalisch dieses mörderische Schneegleiten, von dem wir vorhin gesprochen haben.
Ah, der stoppt die Schmierseife.
Richtig, der wirkt wie eine Mauer. Aber noch viel wichtiger. Auf der Bergseite von diesem Stamm, also da, wo es bergauf geht, staut sich mit der Zeit abfließendes Regenwasser. Es sammelt sich Erde, Blätter, organisches Material.
Das heißt, da baut sich quasi von selbst so eine Mini-Terrasse auf.
Genau das. Es entstehen kleine Mikroterrassen mitten im extremsten Steilgelände.
Und das ist dann der perfekte Ort für diese 30 Baumrotten, oder?
Exakt. Auf diesen feuchten, nährstoffreichen und vor allem vor dem Abrutschen gesicherten kleinen Terrassen pflanzt man diese Rotten. Der tote, kaputte Käferbaum liefert also buchstäblich das Fundament für das Überleben der komplett neuen Waldgeneration.
Wahnsinn. Wenn man sich diese ganzen Puzzleteile so anhört, Vorwald, Schneesaat, die dichten Rotten, das Totholz als Querleger, das klingt theoretisch total logisch und brillant.
Ist es auch.
Aber die Berichte zeigen ja auch sehr deutlich, wie knallhart die Realität ist. Da wurden 4 echte Härtetests in den Alpen analysiert. Und das Bild, das da gezeichnet wird, ist, naja, ziemlich brutal.
Ja, Theorie und Praxis im Hochgebirge sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Diese Feldversuche sind so enorm wichtig, weil sie offenlegen, was für absurde Dimensionen und Hürden bei der Umsetzung auf uns warten.
Lass uns mal nach Tirol schauen. Wilder Miming.
Mhm.
Da hat man das mit diesen Mischwaldinseln quasi perfektioniert, richtig. Alles wird aufwendig eingezäunt, das Totholz bleibt extrem konsequent liegen.
Genau, das ist fast schon ein Vorzeigelabor da oben. Aber die allerwichtigste Lektion aus Tirol ist unser zeitlicher Horizont.
Wie meinst du das?
Selbst wenn wir alles perfekt machen, wenn wir heute unter Lebensgefahr und enormem finanziellen Aufwand einen kleinen Baum in diesen Steilhang setzen, dauert es gute 100 Jahre.
100 Jahre.
100 Jahre, bis dieser Setzling zu einem mächtigen Mutterbaum herangewachsen ist, der durch seine eigenen Samen den Wald auf natürliche Weise weitererhalten kann.
Das ist echt schwer zu greifen.
Wir arbeiten hier in ökologischen Zeiträumen, die weit über ein einzelnes Menschenleben hinausgehen.
Okay, und wenn wir nach Südtirol gucken, also dieses zweite Beispiel, der Heimwald in Prag, da wird einem vor allem dieser irre physische Aufwand klar.
Ja, Prag ist ein extremes Beispiel.
Da gab es ja katastrophale Schneedruckschäden und eben diesen Sturm Weiher. Und um da eine Durchmischung des Waldes zu erzwingen, haben die teilweise 300 Bäume pro Rotte gepflanzt.
Nicht 30, sondern 300, ja.
Und dann, das ist das Krasseste, müssen diese Setzlinge jahrelang von Forstarbeitern von Hand ausgesichelt werden.
Das sogenannte Aussicheln, ja, das musst du dir mal bildlich vorstellen. Das bedeutet, da stehen echte Männer und Frauen an einem 40 Grad steilen Hang.
40 Grad, da kannst du ja kaum stehen.
Fast unmöglich. Und die schneiden mit Handsicheln und Motorsensen das extrem hochwachsende Gras rund um jeden einzelnen kleinen Setzling weg, damit die Bäumchen nicht im Winter darunter ersticken.
Und als ob das nicht reicht, kriegt noch jeder Baum so eine Holzhülle als Schutz vor Wildverbiss? Das muss doch Millionen kosten.
Das ist der Punkt. Die Arbeitskosten und dieser Materialaufwand für solche handwerklichen Interventionen sind astronomisch. Das kannst du vielleicht an einem kleinen Hang machen, aber niemals flächendeckend über ein ganzes Tal finanzieren.
Das erklärt auch, warum die in Bayern, das war das dritte Beispiel, einen komplett anderen Weg gehen mit ihrer Bergwaldoffensive.
Die Bayern setzen voll auf reine Prävention, ja?
Die warten gar nicht erst, bis der Orkan alles ummäht oder der Käfer explodiert.
Schlau?
Solange diese alte, anfällige Fichte noch steht und ihr Kronendach noch da ist und Schatten wirft, gehen die da rein und pflanzen die Buche und die Weißtanne direkt unter die alten Bäume.
Der sogenannte Voranbau, das ist ökologisch und auch wirtschaftlich hochgradig sinnvoll. Die noch lebenden Altbäume fungieren da als natürlicher Ammenschirm.
Ah, das heißt, dieses mörderische Mikroklima der Kahlfläche, von dem wir vorhin sprachen, das entsteht dort gar nicht erst.
Exakt. Und wenn diese alte Fichte dann in 10 Jahren mal gefällt wird oder der Käfer sie doch kriegt und sie abstirbt, dann hat diese neue, klimafitte Generation unten drunter bereits einen enormen Vorsprung. Die Bäume sind schon einige Meter groß und schließen die Lücke sofort.
Clever. Aber weißt du, was das allerirritierendste Beispiel in den Berichten für mich war?
Lass mich raten. Valdigano.
Ja. Italien, Valdigano. Auch da hat der Sturm Weiher alles rasiert. Komplette Hänge einfach weg. Aber weil das Gelände da so unzugänglich und wild ist, haben die Forstleute dort schlichtweg gar nichts gemacht.
Keine Querleger, keine Rotten, kein Aussicheln.
Nichts. Und das Resultat ist völlig überraschend. Auf diesen Kahlflächen sprießen plötzlich Tannen und Buchen in rauen Mengen, völlig von alleine aus dem Boden.
Die Natur heilt sich extrem schnell selbst.
Ja, das klingt wie ein Wunder, aber es gibt einen sehr handfesten, fast schon ironischen Grund dafür.
Genau. Dort gibt es, historisch bedingt, kaum Rehe und Hirsche.
Und damit berühren wir den wundesten, schmerzhaftesten Punkt der gesamten alpinen Waldökologie. Diese Erkenntnis wirft eine wahnsinnig wichtige Frage auf.
Nämlich, die Bäume, die für den Klimawandel absolut ideal sind, allen voran die tiefwurzelnde Weißtanne, das sind leider gleichzeitig die absoluten Lieblingsspeisen des lokalen Schalenwildes.
Schalenwild, also Rehe, Hirsche, Gämse.
Genau. Berghorn, Lerche, Tanne, das ist für die wie ein offenes All-You-Can-Eat-Buffet. Die Fichte mögen sie gar nicht so gern, die piekst. Aber so eine weiche Weißtanne, ein Traum.
Moment mal, das musst du jetzt mal einordnen. Bedeutet das ernsthaft, dass eine wissenschaftlich komplett ausgeklügelte, hochsubventionierte Millionen-Euro-Klimastrategie für einen Berg komplett scheitern kann, nur weil da oben ein paar Rehe Hunger haben?
Ja. Ganz brutal gesagt, ja. Wenn die kleinen Tannen immer und immer wieder vom Wild abgefressen werden, also der oberste Trieb wird quasi abgebissen, dann stagnieren die auf einer Höhe von vielleicht 1 bis 1,5 Metern.
Das ist dann wie so ein Bonsai-Baum.
Genau das. Ein regelrechter Bonsai-Effekt und der kann sich über Jahrzehnte hinziehen. Der Baum wächst in die Breite, aber nie in die Höhe. Ohne das Wild in den Griff zu bekommen, pflanzen die Förster mit enormem Steuergeld quasi nur sehr, sehr teures Wildfutter.
Das ist ja der Wahnsinn.
Ohne eine rigorose Jagd, die in diese Projekte integriert wird, um die Wilddichte lokal massiv zu senken, oder halt eben diese flächendeckenden, sündhaft teuren Zäune, ist jeder einzelne Aufforstungsversuch de facto sinnlos. Die Wildökologie ist hier der alles entscheidende Flaschenhals.
Puh, okay. Das führt uns jetzt direkt zurück an den Start unserer Analyse. Wenn wir all diese internationalen Lektionen bündeln, was bedeutet das jetzt konkret für unsere Blaupause? Also für das Kärntner Mölltal. Das ist ja eines der am stärksten gefährdeten Täler in ganz Österreich.
Das Mölltal ist aktuell wirklich ein Epizentrum dieser Waldkrise. Wie du vorhin sagtest, der Orkan Paula hat allein in der Gemeinde Kolbnitz auf einen Schlag 400 Hektar Wald vernichtet. Und den Rest, der noch schwach da stand, hat dann der Borkenkäfer in Rekordzeit erledigt.
400 Hektar Kahlfläche.
Ja. Und da geht es jetzt einfach um die nackte Existenz des Siedlungsraums unten im Tal. Wenn er der Schutzwald fehlt an diesen extrem steilen Flanken, dann sind Schlammlawinen und Muren, die auf die Dörfer oder die Bundesstraßen abgehen, wirklich nur noch eine Frage der Zeit.
Und die Alternative zum Wald? Was wäre das? Kann man das nicht einfach technisch lösen?
Klar kann man. Man kann gigantische Lawinendämme aus Beton gießen und überall riesige Steinschlagnetze aus Stahl in den Berg bohren.
Klingt teuer.
Das ist unbezahlbar. Deren Errichtung und vor allem die ständige Instandhaltung durch Hubschrauber und so weiter würde ein Vielfaches von dem kosten, was wir jetzt in die reine Waldpflege investieren müssten.
Ah, und deshalb gibt es jetzt dieses 6 Millionen Euro Förderpaket, richtig. Das ist bis 2026 speziell für das Mölltal vorgesehen.
Exakt. Aber diese 6 Millionen dürfen eben nicht einfach in den Kauf von Zehntausenden Fichtensetzlingen fließen, wie man das früher gemacht hat.
Das wäre ja Geld aus dem Fenster geworfen, das haben wir ja gerade gelernt.
Absolut. Die Strategie muss komplett gedreht werden. Erstens, auf den extrem ausgetrockneten Hitzeflanken führt kein Weg an Phase 1 vorbei. Da müssen Vorwälder aus Birken und Lärchen gepflanzt werden, um den Boden überhaupt wieder abzukühlen und bewohnbar zu machen.
Und das viele tote Käferholz?
Muss zweitens zwingend als Querleger im Extremsteilgelände eingesetzt werden. Liegen lassen, als Bremse für den Schnee.
Check.
Drittens, konsequente wildökologische Raumplanung. Da müssen Förster und Jäger an einem Strang ziehen. Sonst sind die 6 Millionen Euro wirklich verschwendetes Geld.
Und man sollte wahrscheinlich auch das anwenden, was wir aus Bayern gelernt haben, oder?
Genau, das ist der vierte Punkt. Präventiver Voranbau. Tief unter den Altfichtenbeständen im Mölltal, die heute noch gesund aussehen, müssen wir jetzt schon die Tannen und Buchen pflanzen. Bevor der nächste Sturm kommt.
Also, was bedeutet das jetzt alles? Warum betrifft dich das, auch wenn du vielleicht gar nicht im Mölltal lebst, sondern ganz woanders zuhörst?
Mhm.
Weil das Mölltal hier wirklich exemplarisch für den gesamten Alpenraum steht. Wenn diese ökologische Architektur im steilen Gelände scheitert, dann werden in Zukunft ganze besiedelte Täler unbewohnbar. Oder wir müssen sie für astronomische Summen zubetonieren.
Die Rettung dieser alpinen Schutzwälder erfordert wirklich einen radikalen Paradigmenwechsel in unseren Köpfen. Es geht da nicht mehr um den einzelnen, isolierten Baum oder darum, wie viel Kubikmeter Holz man da am Ende rausholt.
Es geht ums Überleben des Tals.
Ja, es geht um die Konstruktion eines komplett neuen Mikroklimas durch Pioniergehölze, durch Totholzarchitektur und eben strengstes Wildmanagement. Der reine Fichtenwald der Vergangenheit war einfach ein Irrtum. Der Wald der Zukunft, der muss bunt sein, der muss viel Laubholz haben und er darf auf keinen Fall gleich alt sein.
Ein wirklich monumentales Unterfangen. Und weißt du, eine Sache, ein Gedanke ist mir beim Lesen dieser Quellen immer wieder durch den Kopf gegangen.
Was denn?
Die Bäume, die wir heute unter so einem gigantischen körperlichen Aufwand da in den Boden bringen, die werden erst in weit über 100 Jahren als mächtige Mutterbäume Samen streuen können.
Ja, das ist heftig.
Wir designen und finanzieren heute mit Millionen an Steuergeldern einen Lebensraum für ein Klima und eine Gesellschaft, die wir selbst niemals erleben werden. Wir bauen da oben ein Schutzschild für unsere Urenkel. Und die provokative Frage, die wir uns da stellen müssen, sind wir als aktuell doch sehr kurzfristig denkende Gesellschaft wirklich bereit, dauerhaft den Preis und die Mühe für den Schutz von Generationen zu zahlen, die wir gar nicht kennen?
Das ist eine wirklich tiefgehende Frage. Und ich glaube, die Antwort darauf entscheidet darüber, wie die Alpen in 100 Jahren aussehen.
Definitiv. Ein Gedanke, den ihr gerne in den Tag mitnehmen könnt, drüber nachdenken könnt. Danke fürs Zuhören, danke fürs Mitdenken und bis zur nächsten Ausgabe von The Deep Dive.